Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vogelogen Paul. Die erste Folge im neuen Jahr, heute am 6. Januar, das Ende der Rauhnächte. Und ich hoffe, ihr habt einen genauso schönen Jahreswechsel gehabt wie ich. Mit viel Schnee, mit vielen Vögeln und mit vielen, vielen Spuren. Und wir haben uns super gefreut als Familie und waren sehr, sehr dankbar für das Geschenk der weißen Decke, als wir zurückkamen. Wir fahren jedes Silvester-Weihnachtsfest immer zu Oma von meinen Kindern runter ins Allgäu und haben da in den letzten Jahren eigentlich fast immer Schneegarantie gehabt und kommen dann immer wieder in den schneelosen Fleming zurück und sind sehr traurig. Und diesmal sind wir am 3. Januar zurückgekommen und wie immer kein Schnee. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und dicke, fette Schneeflocken fallen vom Himmel. Wir waren natürlich dann den ganzen Tag draußen und haben Schneemänner, Schneefrauen, Schneefüchse. Und mein Sohn hat noch einen Iglu gebaut. Also wir haben, der Schnee war super, super Bauschnee. Waren gleich Schlitten fahren und die ganze Familie war in heller Aufregung. Und natürlich treibt der Schnee mich auch raus zum Spurenlesen, weil es gibt keine bessere Möglichkeit, den Tieren wirklich über längere Strecken mal hinterher zu laufen und sie zu verfolgen und viel über ihr Verhalten und ihre Lebensweisen zu lernen. Und diese eine Ecke, von der ich schon berichtet habe, wo wir diese Wolfsbegegnungen hatten oder Wolfssichtungen, Wolfsheuler gehört haben, das war in dem vorletzten Podcast, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Da hat mich natürlich sehr interessiert, was sehe ich dort an Wolfsbewegungen, und ich war ganz, ganz heiß. Der Schnee hat ja erst, bei uns hat der Schnee angefangen zu fallen in den frühen Morgenstunden, so gegen 6, 7. Und dann hat es wirklich bis mittags durchgeschneit. Da lagen gut 8, 9 Zentimeter dicke Schneeschicht. Und natürlich war nicht so sehr viel Tierbewegung dann schon mitten am Tag zu erwarten. Aber trotzdem zog es mich raus. Und ich bin in diese Ecke gefahren, um nach Wolfsspuren zu suchen. Und wie das so oft ist beim Spurenlesen, manchmal hat man Glück und hat eine hohe Trefferquote und manchmal genau das Gegenteil. So war es auch an dem Tag. Ich war so von, ich weiß nicht, 14 Uhr bis in die Dunkelheit unterwegs, um nach Spuren zu schauen, und habe echt viel Strecke gemacht und habe keine einzige Wolfsspur gefunden. Und auffällig war auch, dass ich auch kaum eine Fuchsspur, im Gegenteil zu der Spurenlage sonst, kaum eine Dachsspur, also gar keine Dachsspur, gar keine Marderhundspur, wenige Rehspuren gesehen habe und dadurch natürlich ein ganz klares Bild entstand. Es ist sehr wenig Tierbewegung. Die haben sich zurückgezogen, standen still irgendwo und haben erstmal abgewartet. Und der Wald sah sehr verzaubert und unberührt aus. Der Schnee lag auch dick auf den Fichten drauf. Unter den Fichten war Schnee frei und da waren auch die ganzen Liegeplätze von verschiedensten Tierarten schön zu sehen. Aber über eine Spur bin ich gleich am Anfang gleich gestolpert und habe die auch eine Weile verfolgt. Und zwar meine erste Spur, die mich so richtig angezogen hat. Auf den ersten Blick dachte ich, ah super, es ist Rotwild, was hier durchzog, und habe die gleich fotografiert, um die meinem Freund Tim zu zeigen, der immer sagt, hier bei uns gibt es so selten Rotwild. Da dachte ich, ja, ich habe einen gefunden. Dann, weil der war sehr groß und waren verschiedene Merkmale, die sehr viel Rotwild sprachen. Und dann verschwand diese Spur aber, oder besser gesagt, mischte sich unter noch mehr Paarhuferspuren. Und die sahen sehr anders aus, viel länger, schmaler und auch kleiner. Ganz schmalen, dünnen Negativraum. Dieser Raum zwischen den beiden Schalen, den nennen wir Negativraum. Und bei den Schalenwild noch haben wir noch einen extra Begriff dafür. Den finde ich sehr schön aus der alten Jägersprache. Wir nennen den das Fähnlein oder das Fädchen. Und das ist beim Dammwild sehr, sehr schmal. Also da waren Dammwildrudel unterwegs und da mischte sich dieses vermeintliche Rotwild rein. Und umso länger ich den Tieren dann folgte, umso klarer wurde es, dass ich mal wieder falsch lag. Es war kein Rotwild, es war auf jeden Fall ein Dammhirsch, dem ich da gefolgt bin. Und daher auch diese große, diese Größe, die Massivität der Trittsiegel. Ein großer, kapitaler Hirsch ist natürlich schwerer und vom Körperbau auch generell größer und hinterlässt dementsprechend auch größere Abdrücke. Vor allem im Schnee, wenn die so ein bisschen antauen, erscheint das ganze Trittsiegel auch nochmal viel größer. Und die anderen Trittsiegel in dem Rudel waren, da waren auch immer wieder mittelgroße, größere mit eingestreut. Und so war ich völlig unklar, ist das jetzt ein Dammhirschrudel, weil die Rudel eigentlich, die Dammhirsche nach der Brunft in getrennten Rudeln unterwegs sind. Also es gibt männliche Rudel und weibliche Rudel. Dann waren aber da auch kleinere Trittsiegel, die dann eher für weibliche Tiere oder Kälber oder Schmaltiere, also ja, einjährige, im zweiten Lebensjahr stehende Tiere sprachen. Und es waren so Fragen, die mich beschäftigt haben, als ich denen gefolgt bin. Dann wurde das wirr, die Spur war dann ein bisschen schwieriger zu verfolgen und dann hatte ich auch nicht so ein gutes Gefühl, auf dieser relativ frischen Spur weiterzugehen, weil es immer mehr in die Einstände, also in dichtes Naturverjüngung, dichte Verjüngung, Schonungen reinführte, was ja Ruheplätze und Rückzugsorte sind für die Tiere. Und gerade bei dem Wetter wollte ich jetzt nicht unnötig stören und war ja eigentlich auf Mission, Wolfsspuren zu finden, und habe dann die Fährte verlassen. Auch ein bisschen wehmütig, weil die Schneelage so perfekt war, dass man diesem Rudel gut und gerne hinterherlaufen hätte können, bis man vor den Tieren steht. Und das hätte ich natürlich, eigentlich hatte ich so den Wunsch, das zu tun, und dann gab es so eine Stimme in mir, die gesagt, stör sie jetzt nicht. Hatte kein gutes Gefühl dabei und hab dem dann nachgegeben. Und es war interessant, weil ich habe mich dann abgewandt von dieser Fährte und auf der Karte gescannt, da gucke ich mal noch nach Wolfsspuren, und bin gelaufen und bin immer wieder auf meiner Wanderung immer wieder über Dammwildspuren gestoßen. Und zwar nicht einzelne, sondern erstens ähnlich frische wie diese erste Fährte, auf der ich gelaufen bin, und auch ähnlich große Trittsiegel mit drin, die für Hirsche sprachen. Und dann nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit den Geschlechterunterschieden anhand der Trittsiegel bei Dammwild beschäftigt, und das ist ein komplexes, schwieriges Thema und in vielen Fällen nicht so eindeutig festzulegen, ja, weil es große weibliche Tiere und kleinere Hirsche auch gibt, und das ist beim Rotwild deutlich leichter, da die Geschlechter auseinanderzuhalten. Und daher war ich immer so am Gucken und immer wieder kurz reingeguckt, aber ich habe die Fährten, auf die ich danach gestoßen bin, immer nur gequert, bin denen nicht lang gefolgt, war immer wieder überrascht, dass auf irgendeine Art und Weise mich mein Weg immer wieder über Dammwildfährten geführt hat. Ja. Es war auffällig, wie viel Dammwildbewegung war, im Gegenteil zu den anderen Tieren, wo es sehr, sehr wenig an Spuren gab. Bis hin zu gar nicht. Ein paar Rehe habe ich auch gesehen zwischendurch. Die Pflanzenfresser sind natürlich unterwegs, weil die die ganze Zeit in ihren Esungsrhythmen sich befinden, egal ob da jetzt Schnee liegt oder nicht. Und dann ging das Licht langsam aus. Ich musste zurück zum Auto und habe gesehen, okay, ich bin noch 3 Kilometer entfernt. Ich muss jetzt ein bisschen Strecke machen. Und habe versucht, ziemlich straight durch den Wald abzukürzen, um den kürzesten Weg zu meinem Auto zu nehmen. Und mein Auto stand an so einer großen Lichtung, abseits von so einem Weg, wo man gut parken konnte. Und ich komme auf diese Lichtung raus aus dem Wald, und schon vorher noch in dem Wald drin stoße ich wieder, wie sollte es anders sein, auf Dammwildfährten und wieder von dem Rudel und wieder mit großen Trittsiegeln drin, wo deutlich war, hier sind mindestens 4, 5 große Hirsche dabei und wahrscheinlich auch kleinere, weil die Hirsche sich ja in eigenen geschlechterorientierten Rudeln zusammenschließen. Und komme auf diese Lichtung rauf, und dann war ein bisschen schwer in die Weite zu schauen, weil dort so eine Fläche existierte, die abgeholzt wurde frisch, und da lagen überall so Baumstummen noch rum, die Sicht etwas versperrt haben. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite mir auch gute Deckung gegeben haben, dass ich nicht gesehen wurde. Denn hinter diesen Baumstuppen auf einem offenen Feld, wo was eingepflanzt war, ich weiß gar nicht genau was, ich sah nach Grün, sah nach irgendeiner Art von Gründüngung aus, sah ich plötzlich was Astmäßiges sich bewegen. Und dann blieb ich still und griff zu meinem Fernrohr und schaute durch. Und dann war klar, alles klar, das sind keine Äste mitten auf dem Feld, sondern das ist ein Dammhirschgeweih. Und dann habe ich mich langsam näher gepirscht und festgestellt, da ist nicht nur einer, da sind zwei, da sind drei, da sind vier. Da waren dann insgesamt 30 Tiere zusammen und die meisten von denen waren tatsächlich Dammhirsche. Also fünf, sechs kapitale große Hirsche, dann jüngere, zwei-, dreijährige Knieper. Hirsche dabei und auch Spießer. Also die Dammhirsche haben ja dann im ersten Jahr so einen, unten so eine Knolle und oben nur einen großen Spieß, der oben rausgeht, die übermütig und jugendlich über das Feld tollten, miteinander rangelten und echt verspielt waren. Die Althirsche waren sehr aufmerksam, sehr wachsam und beim genaueren Hinschauen sah ich tatsächlich, da ist Kahlwild mit drin, also weibliche Tiere, auch dann deutlich an der Größe zu sehen, wahrscheinlich Kälber, also die Tiere, die im letzten Jahr geboren sind, waren damit eingestreut. Also so eine krasse, strenge Trennung scheint es da nicht zu geben beim Dammwild, was meine Erfahrung, meine Beobachtung in den letzten Jahren auch immer wieder schon zutage gebracht hat. Aber es war nicht nur von den Erkenntnissen her interessant, sondern es war einfach ein total majestätisches, schönes Bild, diese Hirsche da beobachten zu können, in dem großen Rudel und das genau in diesem Wolfsgebiet, wo die Wölfe sich auf jeden Fall lange, lange Zeit aufgehalten haben und sehr aktiv waren. Also sie haben auf jeden Fall Dammwild übrig gelassen und ich war sehr beseelt, obwohl ich keine einzige Wolfsspur gefunden habe an dem Tag, aber sehr beseelt von diesem tollen Anblick. Und der Bogen schloss sich dann für mich, als ich mich zurückerinnerte, ich bin ausgestiegen aus dem Auto und frohen Mutes in den Wald gestapft, um nach Wölfen zu suchen, stoße auf Dammwild und habe gemerkt, diese Spur zieht mich eigentlich richtig. Habe die ja auch eine Weile verfolgt und mich mit der beschäftigt und auch mit einzelnen Trittsiegeln die genauer angeschaut. Und über diese Beschäftigung und über das Fragenstellen entsteht automatisch Verbindung. Und einen Effekt, den wir immer wieder erleben und die genauen Mechanismen dahinter, die ergründen sich mir noch nicht, ist, dass wenn man in so eine Verbindung eintritt, zum Beispiel über die Kunst des Spurenlesens, dann begegnen die einem auch immer wieder. Es ist wie so ein Resonanzprinzip. Ja, dann stolper ich wieder über eine Dammwildspur und dann stolper ich wieder über eine Dammwildspur und der Kreis schließt sich dann richtig, wenn man plötzlich merkt, der Körper bleibt eigentlich auf der Spur, obwohl ich nicht optisch immer der Fährte 1:1 hinterhergelaufen bin. Und was am Ende bei rauskommt, ist, im Idealfall stehst du dann vor den eigentlichen Tieren, die diese Spuren hinterlassen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, anhand der Frische und auch der Bewegungsmuster, die da zu erkennen waren, dass das Rudel, was ich am Ende gesehen habe und beobachten konnte, lange Zeit und sehr schön, dass das das Rudel war, das diese ersten Spuren auch hinterlassen haben. Und so hat sich da so ein schöner Kreis geschlossen und ich bin sehr glücklich an diesem Tag nach Hause gefahren und habe mich gefreut. Also danke an diesen Schnee. Es ist wirklich mehrere Jahre jetzt schon her, dass wir so eine tolle, dichte Schneedecke hatten und ich warte jedes Jahr sehnsüchtig. Und auch wenn es jetzt nur kurz war, weil jetzt ist der Schnee schon wieder weggetaut an den meisten Stellen, habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut. Und ich freue mich auch noch auf mehr Schnee. So ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Wettergötter da draußen. Ja, das war meine kleine Geschichte heute zur Einleitung. Und dann haben wir ja ein Thema noch offen vom letzten Podcast zu den flinken Finken, haben wir sie genannt, an unserem Futterhaus. Die Arten, die haben wir beim letzten Podcast besprochen, die da wirklich sehr häufig und auffällig sich an unseren Sonnenblumenkern laben. Den Buchfinken haben wir besprochen und wir haben über den Grünfink und den Stieglitz und unsere Wintergäste, die Bergfinken, gesprochen. Und erwähnt habe ich noch den Kernbeißer. Der hat uns im letzten Jahr sehr häufig und regelmäßig am Vogelhaus besucht und zwar interessanterweise immer in Pärchen. Und da ist Weibchen und Männchen gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Das Männchen leuchtet mehr, ja, und hat kräftigere Farben. Aber die kamen, wenn man sie nebeneinander sieht, ist es relativ leicht. Das eine ist einfach schlichter gefärbt, das Männchen ist kräftiger gefärbt. Aber das eine Beobachtung, die wir gemacht haben, und schön zu hören, dass mein Freund Tim am Vogelhaus Ähnliches beobachtet hat. Die haben irgendwie so eine friedliche Ausstrahlung, diese Kernbeißer. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber die waren wenig zänkisch. Die sind natürlich auch groß und massiv. Viele Vögel sind weggeflogen, wenn die Kernbeißer kamen. Aber ich habe wenig Angriffe oder so aggressives Verhalten beobachten können bei den Kernbeißern. Immer in Pärchen zusammen, sehr liebevoll miteinander. Aus so meiner subjektiven Beobachtungswarte. Und dann hatten wir auch Zeiten, wo wir dann zwei Pärchen hatten. Auch die. Wenig Konkurrenz war da zu sehen am Vogelhaus. Und die haben so eine Ruhe, die die ausstrahlen. Und auch so eine absolute Ästhetik und Schönheit. Die Federn glänzen und sie sind sehr, sehr farbenfroh. Unser, wie gesagt, unser größter Fink mit einem deutlich erkennbaren, markanten, dicken, fetten Schnabel. Daher kommt ja auch sein Name, Kernbeißer, weil er so viel Kraft auf seinen Schnabel ausüben kann, dass er sogar Kirschkerne aufkriegt. Das sind, ich habe mal so eine Zahl gelesen, irgendwie über 50 Kilo, die er da Energie aufbringen kann. Und der Vogel an sich ist ja auch in der, für die Vogelsprache schwer zu nutzen oder auch bei den Gesängen schwer zu erkennen. Der hat ganz, ganz einfaches Rufrepertoire, nur mit seinem Flugruf, diesen Zip. Manchmal, wenn die in kleinen Trupps unterwegs sind, hört man das sehr laut, sehr hart, sehr kurz und prägnant. Wenn man sich diesen Flugruf einmal anhört und sich den ein bisschen einprägt, nachhört, danach sucht draußen, gerade jetzt auch in dieser Jahreszeit, in den nächsten 3, 4 Monaten, wird der häufig zu hören sein, ist der sich leicht einzuprägen und dann werdet ihr auch Kernbeißer beobachten können und sehen. Und ich sage euch nur eins, es lohnt sich definitiv. Kernbeißer ist wirklich einer unserer schönsten, prächtigsten Finken. Also hört euch den Flugruf doch mal an, den Kontaktruf. Der aus diesen Rufen sind dann auch seine späteren Gesänge zusammengesetzt, die dann aber anders vorgetragen werden. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf, wenn der Frühling im vollen Gange ist. Aber die Flugrufe, wie gesagt, sind markant. Und toll, wenn ihr mal Bescheid gebt, wer von euch Vogelhaus hat und füttert, ob ihr Kernbeißer in euren Vogelhäusern beobachten könnt, weil ich finde es interessant, dass in diesem Jahr bei uns noch keine aufgetaucht sind. Der zweite Fink, der da noch fehlte in unserer Liste, ist der Gimpel. Der wird auch Dompfaff genannt, Gimpel und Dompfaff. Mein Spitzname für den Gimpel ist der Weintrinker, weil sein Bauch wirklich tiefes Rot hat, blutrot, also eine ganz leuchtende, auffällige Brust. Vor allem jetzt in dem Schnee war es extrem schön zu sehen, wie dann so ein, wie so ein Apfel fast oben im Baum sitzen dann so 10 Äpfel, die aber plötzlich von Ast zu Ast hüpfen. Wenn man klar ist, okay, es können keine Äpfel sein, dann im Fernrohr wird klar, ach, es ist der Dompfaff mit so einer, also es fängt eigentlich schon am Hals an, zieht sich über den ganzen Bauch runter und der ist auch sehr rund und wirkt dick, wenn er aufgeplustert auf einem Ast sitzt und das Rot ist unübersehbar, richtig, richtig hell leuchtend bei Männchen. Und dazu eine klar erkennbare, auch vom Weiten gut sichtbare schwarze Kappe, die sich auch so über den Schnabel so umrahmt, einfasst. Also so ein bisschen so ein kleines schwarzes Bärtchen hat er auch unten. Und das Weibchen hingegen ist auf weite Distanzen gar nicht so leicht zu erkennen. Dann kann man auch leicht verwechseln mit diesen anderen kleinen typischen KBVs, wie wir sie immer spaßeshalber nennen, die kleinen braunen Vögel. Von der Gestalt her ganz ähnlich wie das Männchen, typisch finkig, kurzer, dicker Körnerfresserschnabel, aber das leuchtende Rot fehlt dem Weibchen und es ist eher so ein, ja, so ein blasse, rostige, beigiger Ton unten am Bauch. Was total markant ist bei den Gimpeln, weil wir oft ja, leider Vögeln beobachten, wenn sie vor uns wegfliegen, gerade wenn wir zu Fuß unterwegs sind, uns selber bewegen, sehen wir die Vögel. Erst nachdem sie uns entdeckt haben, fliegen auf und im Wegflug hast du wenig Zeit, noch Details zu erkennen und fragst dich vielleicht, wer war das jetzt? Da gibt es beim Gimpel ein schönes Merkmal. Und zwar, wenn er von dir wegfliegt, siehst du sehr deutlich zwei weiße Flecken aufleuchten, also eigentlich drei. Zwei in den Flügeln, das ist eine weiße Flügelbinde, die der Gimpel sowohl als auch der Buchfink hat das ja auch. Beim Gimpel ist die ein bisschen breiter. Die ist gut sichtbar, wenn er die Flügel ausbreitet. Zwei große weiße Streifen. Und von hinten, von oben am Bürzel. Der Bürzel ist der Teil oberhalb des Schwanzes, unterhalb des Rückens. Der ist weiß. Das ist ein richtig weißes Rechteck. Und wenn die meist im Trupp im Winter zusammenhängenden Vögel, Finken, Gimpel von euch wegfliegen, seht ihr hinten so ein weißes Rechteck aufleuchten. Und das ist richtig, richtig markant und leicht zu entdecken. Und da gibt es nämlich nur zwei Vögel, die so einen weißen Fleck, deren Bürzel so markant weiß ist. Und das ist der Eichelhäher und der Gimpel. Zumindest die ich jetzt im Kopf habe. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen. Aber der Eichelhäher ist ja viel größer als der Gimpel und hat auch ein anderes Flugmuster, also einen anderen Flügelschlag. Und Gimpel, wie gesagt, viel kleiner, auch mit diesem weißen Bürzel. Daran könnt ihr die super schön erkennen. Und bitte, bitte hört euch unbedingt Gimpel an. Hört euch mal die Rufe von denen an. Es sind wehmütig, metallisch klingende Dü-Rufe. Ich würde sie mal als Dü beschreiben. Wie werden sie im Vogelbuch? Ja, die Lühl, die Lühl. So werden sie dort beschrieben, also in Buchstaben ausgedrückt. Und es hat wirklich so was Wehmütiges. Und deswegen sage ich auch gerne Weintrinker. Einerseits wegen der roten Brust. Und dann hat er einfach schon ein bisschen zu viel Weintus in und ist so schon in so einem Wein, Rotwein-Blues. Ja, und wird so wehmütig. Ein bisschen so. Ja, und da gibt es auch noch viele spannende Geschichten zu den Unterarten bei den Gimpeln. Es gibt so eine Unterart, die eher im Norden, oben in Skandinavien, die Ecke brüten. Das sind sogenannte Trompetengimpel, so nennen die sich. Die heißen deswegen so, weil dieser Ruf, dieser Dürruf nicht so typisch Gimpel ist, sondern so was Trompetiges, Raues noch mit drin hat. Auch über solche Informationen stolpert man relativ leicht im Internet. Könnt ihr gerne mal nachhören. Und die Rufe sind auch ganz einprägsam, einfach und markant. Das heißt, damit habt ihr die Möglichkeit, sie nicht aufzustören, sie selber zu entdecken, bevor sie euch entdecken, wenn ihr auf diese Rufe da draußen achtet. Und der letzte im Bunde, den ich jetzt auf dieser Liste erwähnen möchte, ist unser Bluthänfling. Und der Bluthänfling, der Hänfling, da gibt es ja auch viele Sprichwörter mit dem Hänfling, warum der Hänfling mit dünn und schmächtig in Verbindung gesetzt wird. Ja, du bist aber ein Hänfling, sagt man zu jemandem, der erstmal sehr dünn erscheint, verstehe ich nicht so ganz, weil er ist typisch wie so ein Fink auch relativ kräftig, fast so wie so ein Sperling, würde ich fast sagen, gebaut. Im Vergleich zu den anderen Finken ist er natürlich schon ein bisschen schmaler, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht genau. Und früher dachte ich immer, der Hänfling ist ein ganz, ganz seltener Vogel, aber das stimmt nicht, der ist einfach auf den ersten Blick unscheinbar, weil er ähnlich gefärbt ist wie so ein Sperling, also so gefleckt, braun, beige, Grautöne drin und einfach ein heimlicher Vogel auch ist. Und seine Gesänge, der Gesang ist sehr markant im Frühjahr, aber man hört ihn nicht, er ist nicht so weit, ich sag mal so, die Brutgebiete sind nicht so dicht an dicht an dicht, wie es bei, sagen wir mal, Meisen oder Amseln oder Drosseln, Singdrosseln und so weiter der Fall ist. Ist ein bisschen großflächiger verstreut. Aber wenn wir auf die Flugrufe achten, so ein raues Pitit, 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 so ein bisschen krächzend und dann meist von mehreren Vögeln im kleinen Trupp fliegend vorgetragen, dann wird uns auffallen, es kann nicht nur wenige geben, es sind viele, weil ich höre diese Flugrufe fast täglich und sitzen gerne auch auf den Feldern. Wenn man so am Feldrand langläuft, fliegt plötzlich ein Schwarm KBVs auf. Kein markanter weißer Bürzel, nichts von dem, nicht so leicht erkennbar, wenn die schnell von einem wegfliegen. Sperlingsgroß, ja, da gibt es viele Arten, die da in Frage kommen. Und dann hört ihr dieses Pitit, so ein bisschen rau und krächzig. Müsst ihr auf jeden Fall mal nachhören. Auch daran ist der Hänfling super leicht zu erkennen. Und wenn ihr diesen Ruf euch eingeprägt habt, gerade jetzt in der Winterjahreszeit, dann werdet ihr natürlich auch, wenn alle anderen Vögel wieder da sind, leichter raushören können und dann auf seine Gesänge stoßen und dann das erste Brutpaar entdecken und so eine schöne Verbindung zu diesem wunderschönen Vogel, dem Bluthänfling, aufbauen, dessen Name von der Brustfärbung des Männchens stammt, weil er hat eine blutrote Brust, aber es ist ein anderes Rot als das Rot des Gimpels. Der ist wirklich leuchtend, richtig kräftig, knallig. Beim Bluthänfling ist es eher ein bisschen matter. wird dann auch manchmal erlebe ich Leute, die es mit dem Rotkehlchen verwechseln. Es hat einen ähnlichen Ton. Auf jeden Fall ist es kräftiger als der Buchfink. Buchfink ist eher so rostig, sehr matt. Dann würde ich sagen, nächstes tiefere Rot wäre dann der Bluthänfling, aber mit auch verwascheneren Rändern, also leichte Übergänge hin zu den Flanken und zu den Seiten. Und die nächste knalligere Stufe wäre dann der Gimbel. Das sind so die drei mit roter Brust. Daran sind die gut zu unterscheiden. Ja, natürlich gibt es noch mehr Finken, die mir aber gerade jetzt hier in meiner Region nicht so häufig auffallen in der Winterjahreszeit. Wir haben Brutpaare auch von den Görlitzen, vor allem in den Städten, werdet ihr über Görlitze stolpern. Und einen Vogel, der gerade in großen Schwärmen auch unterwegs ist, aber nicht so stationär. Die sind viel am Rumziehen und in großen Trupps unterwegs sind die Zeisige, unser kleinster Fink, die ein bisschen ähnlich gefärbt sind wie der Görlitz. Also die haben dann so eher Grün-Gelb-Töne mit drin. Das sind auf jeden Fall noch zwei häufige Finken. Aber wir wollen die Liste nicht zu lang machen. Wir haben jetzt 7 Arten. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn ihr euch von diesen 7 Arten 2 oder 3 rauspickt, über die ihr stolpert, ja, nicht im Buch nachschlagen und den suche ich jetzt, sondern eher gucken, ah, da habe ich einen Fink gesehen. Der muss doch zu dieser Familie gehören, weil der ist so ein bisschen pummelig. Der hat einen kurzen, kräftigen Schnabel. Das ist wahrscheinlich dann ein Körnerfresserschnabel. Alles klar, dann muss der wahrscheinlich zur Finkenfamilie gehören. Und dann schaust du, okay, auf die 6S, welche Merkmale hat er an den Schwingen, am Schnabel, am Scheitel oben, an der Silhouette, seine Stimme, seine Rufe, die einfach mal durchhören, mit diesen häufigen Arten anfangen. Und wenn ihr die bestimmt habt, nicht da aufhören bei der, ah, ich habe jetzt einen Namen dazu, sondern gleich sich kurz die Zeit nehmen und den Kontaktruf oder Flugruf nachzuhören, um sich den einzuprägen, um sie dann auch wiederentdecken zu können und sich mal die Unterschiede anzuschauen zwischen Männchen und Weibchen, Jungvogel und Altvogel und vielleicht einen kleinen Text über das Verhalten des Vogels zu lesen, um dann das zu vergleichen mit eigenen Beobachtungen draußen, um sicherer im Stoff quasi zu stehen, was die Vogelbestimmung angeht, denn das ist euer Rüstzeug für den Frühling, um dann noch tiefer in die Vogelsprache einzutauchen, weil die Finken ein wichtiger Buchstabe sind im Vogelsprachealphabet. Nicht umsonst ist auf jeder Helfervogelliste, um das Vogelsprachenalphabet gut zu lernen, immer der Buchfink mit drauf. Gleich nach A wie Amsel kommt B wie Buchfink. Ja, und als Abschluss, wer noch nicht unseren Telegram-Kanal abonniert hat, also wer Besitzer eines Smartphones ist und den App Telegram besitzt, der kann unseren Kanal abonnieren. Da findet kein Chat statt, kein Austausch, sondern ihr habt die Vogel-Podcast-Aufnahmen direkt auf dem Handy, ihr könnt euch die runterladen und anhören und manchmal poste ich noch interessante Artikel, die mir entweder zugesandt werden oder über die ich stolpere und wir würden gern noch mehr Leute in diesem Telegram-Kanal haben, um das Wissen über die Vögel noch weiter unters Volk zu bringen und wer Lust hat, kann den abonnieren. Ich kann gar keine Leute mehr reinnehmen, weil da schon zu viele Teilnehmer mit drin sind. Und ihr müsst eigentlich nur auf eurem Telefon, wenn ihr Telegram habt oder auf dem Rechner, funktioniert es auch, eingeben t.me/, also Schrägstrich, Vogelpodcast. Und dann kommt ihr auf diesen Kanal und könnt zum Beispiel den letzten Artikel, den ich dort gepostet habe, nachlesen. Ein Dank nochmal an Huge, der mir den geschickt hat, weil jetzt ist es endlich wissenschaftlich bewiesen. Vögel machen glücklich. Dort ist eine Studie beschrieben in einem kurzen, knappen Zeitungsartikel, in der mit wissenschaftlichen Methoden bewiesen wurde, dass Menschen, die sich in vogelreichen Gebieten befinden, dort leben, ihren Alltag verbringen, messbar glücklicher sind als Menschen, die in vogelarmen Gebieten leben. Ich meine, mir war das schon immer klar, aber es ist doch immer schön, da noch ein wissenschaftliches Fundament dafür zu haben. Ja? Jetzt ist es messbar und belegt, hervorragend. Vögel machen glücklich. Würde mich interessieren, wie unsere Vorfahren über so eine Studie denken würden, die sich mit der Vogelsprache oder mit den Vogelarten in ihrer Umgebung vor tausenden von Jahren beschäftigt haben. Das wäre ein witziges Bild. In diesem Sinne, ich wünsche euch finkige Wochen bis zum nächsten Podcast, bei dem wir dann in die Meisen eintauchen werden. Gehabt euch wohl und einen guten Start nochmal in das Jahr 2021, was ein vogelreiches Jahr werden wird.